Free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute starten wir ins neue Jahr mit dem Lesemonat Januar 2026. Das ging schon wieder irgendwie super schnell, dass der erste Monat des Jahres rum ist. Ich habe im ersten Monat insgesamt 5.784 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das teilt sich auf 11 Titel auf, nämlich 3 Bücher, 8 Hörbücher und keine E-Books. Starten wir rein mit einem Hörbuch, und zwar Die letzte Stunde aus der Ever and After-Reihe von Stella Tuck. Das habe ich über Libby gehört. Ich hatte mich relativ schnell angestellt in der digitalen Ausleihreihe. Das ist zwar Ende 2025 erschienen, aber ist noch nicht so lange her. Deswegen war ich sehr froh, dass ich das dann relativ schnell hören konnte. Denn es ist ja der letzte Band der Reihe und das geht mir mit so einer Handvoll von Reihen so, die ich 2025 gelesen habe und wo vielleicht nur ein einziger Teil noch fehlt und so, und die möchte ich eigentlich ganz gerne schnell noch lesen und bald den Deckel drauf machen, damit ich nicht wieder vergesse, was davor passiert ist. Jedenfalls ist es erschienen bei Goya, hat eine Laufzeit von 18 Stunden 46 Minuten und ist wie gesagt 2025 erschienen. Gelesen von Pia Rona Sachse und Mio Lechenmeier sowie ganz kurz von Jonas Minte. Die haben 242, 29 und 57 Ergebnis auf Audible. Sie gefällt mir am besten. Der Lechenmeier hat auch grundsätzlich gut gesprochen, nur seine weiblichen Stimmen waren furchtbar und richtig cringe für mich. Ja, und Jonas Minte gefiel mir auch echt gut, war aber nur kurz. Das ist, wie gesagt, der dritte Band. Deswegen kann ich inhaltlich wirklich kaum was sagen. In der Reihe geht es insgesamt um Rain White, eine Nachfahrin von Schneewittchen, die nach vielen erfolglosen anderen jungen Frauen versuchen soll, den schlafenden Prinz wach zu küssen, der wie eine Art Heiland gehandelt wird. Allerdings weckt sie nicht nur den auf, sondern auch einen uralten Fluch und auf einmal finden sich die Menschen als Spielball der Götter wieder. Man merkt also, da steckt ganz viel Märchenhintergrund drin. So wurden zum Beispiel alle Kapitel auch mit einem kurzen Märchenzitat der Gebrüder Grimm begonnen. Ich hatte allgemein das Gefühl, dass Stella Tuck sich extrem gerne in einer Märchenumgebung ausgetobt hat. Ja, mein Eindruck der Gesamtreihe, ich habe sie echt gern gelesen. Ja, der Mittelteil hat sich ein bisschen gezogen, aber der Abschlussband war jetzt nochmal ein Banger. Da hat die Autorin echt nochmal einen Gang hochgeschaltet und auf den letzten Seiten gibt es nochmal so einen richtig fiesen Twist, der mich aus den Socken gehauen hat. Hier hat nicht nur der Anfang und das Ende gepasst, sondern der gesamte rote Faden über alle Bücher hinweg. Am dritten Band hat mir ein Zeitreiseaspekt echt gut gefallen und dass alle Fäden aus dem ersten und zweiten Band geschickt verknüpft wurden. Die Mischung aus teilweise ekliger, da sehr offen zur Schau gestellter Gewalt, Action und Humor fand ich hier passend, während mich das bei der Blackbird Academy-Reihe der Autoren eher abgeschreckt hat. In der Reihe gibt es außerdem eine Found Family aus Freunden, die ich auch super fand und durch die man nicht nur bei den Protagonisten mitgefiebert hat. Von mir hierfür 5 Sterne. Als nächstes habe ich gehört, Quicksilver aus der Fae and Alchemy-Reihe von Kelly Hart habe ich hier eigentlich als haptisches Buch aus dem Penguin Verlag mit 859 Seiten aus dem Jahr auch 2025. Habe es aber stattdessen als englisches Hörbuch gehört. Ist bei Podium erschienen, hat eine Laufzeit von 20 Stunden 42 Minuten und ist aus dem Jahr 2024. Gelesen von Stella Blum und Anthony Palmieri. Die haben 278 bzw. 135 Ergebnisse. Die haben mir beide echt gut gefallen. Was mir hier zum zweiten Mal aufgefallen ist und was ich für deutsche Hörbücher auch ziemlich cool fände, die lesen teilweise die Szenen mit verteilten Stimmen mit. So müssen sie nicht ihre Stimme versuchen, ans andere Geschlecht anzupassen und das kriegt so ein bisschen so einen Hörspielcharakter. Finde ich echt cool. So, das ist jetzt aber auch schon so lange her, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, wie sie die Protagonistin ausgesprochen haben. Ich sage jetzt einfach mal Zairis. Nee, so haben die nicht ausgesprochen. Zairis? Zairis. Lebt in einem Wüstenreich unter der Herrschaft der despotischen Königin Madra in den Slums. Nachdem sie den Handschuh einer Wache gestohlen hat, wird sie zur Strafe beinahe umgebracht. Doch auf einmal taucht aus einem Quecksilberportal ein junger Fae auf und rettet sie hinüber in den Winterpalast der Elfen. Zairis fällt aus allen Wolken, denn von der Existenz von Elfen hat sie noch nie etwas gehört. Auch soll es einen Grund haben, warum sie Metall singen oder sogar sprechen hört. Sie hat die seltene Gabe der Alchemie. Mit dieser soll sie den Elfen helfen, einen Krieg zu gewinnen. Dafür muss sie ganz eng mit Kingfisher, dem Fae, der sie gerettet hat, zusammenarbeiten. Und die neckische Spannung zwischen den beiden ist mit Händen greifbar. Das erste Viertel war mega gut geschrieben. Ich mochte Harts Schreibstil aller nicht zu viel, nicht zu wenig total gerne. Zum Beispiel werden wir in die Welt geschmissen und sofort überschlagen sich die Ereignisse. Trotzdem bekommen wir noch mit, wie das politische System ist und dass die Slumbewohner alles Mögliche tun, um an Trinkwasser zu kommen. Dadurch startete das Buch flott und wenn es die x-te Romantasy ist, die man liest, galoppieren die Gedanken und Vermutungen zur Handlung eh voran und man ist zum Beispiel nicht davon überrascht, dass Zairis eine besondere wertvolle Gabe hat. Auch die Fae waren nah an den Menschen dran, aber in ein paar Gepflogenheiten anders. Zum Beispiel gibt es bei ihnen nicht Mann und Frau, sondern Männchen und Weibchen, was kulturelle Unterschiede gut sichtbar, aber sehr subtil sichtbar gemacht hat. Leider zog sich dieses längere Hörbuch dann in der Mitte, circa im mittleren Drittel, würde ich mal so schätzen, für mich. Wir schalten einen Gang runter, während Zaris mit Kingfisher ihren Auftrag verfolgt. Die Handlung nimmt ab, um Platz fürs Rumgeturtel zu schaffen. Das fand ich zu Beginn glaubwürdig. Die beiden necken sich einfach unglaublich gerne. Und Zaris scheint die erste Frau in mehreren Jahrhunderten zu sein, die Fischer auf Augenhöhe begegnet und ihm Paroli bietet. Es wurde mir aber schnell zu viel und auch sehr auf körperliche Anziehung reduziert. So eine richtige Verbindung, außer beim Kämpfen, gab es bei den beiden nicht darüber hinaus, fand ich. Also es hatte so ein bisschen Insta-Love-Vibes. Danach zog die Handlung aber zum Glück wieder an und es wurde noch richtig spannend. Toll fand ich, dass es viele vielschichtige oder interessante Nebencharaktere gab, wie den kleinen Fuchs Onyx oder ein weiterer Slum-Bewohner, der quasi aus Versehen ebenfalls seinen Weg in die Fae-Welt findet. Insgesamt ein toller Romantasy-Titel, der in der Mitte einen großen Hänger hatte. Trotzdem insgesamt noch besser als 80% aller Romantasy-Titel, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Insofern von mir 4 Sterne. Das erste Buch, was ich im Januar 2026 beendet habe, war Auf dich war ich nicht vorbereitet von Anna Bell. Das ist bei Knauer erschienen, ich habe aber die Buchmädchen-Edition mit 445 Seiten aus dem Jahr 2019. Ist auch ein Titel von 12426. Daisy braucht eine Intervention, beziehungsweise einen Handyentzug, findet ihre entfremdete Schwester Rosie. Nachdem Daisy ihren Job verliert, weil sie auf dem Unternehmensprofil einen Tweet veröffentlicht, der eigentlich für ihre Freundin gedacht war und sich um ihr sexy Date drehte, macht sie mit und folgt Rosie aufs Land. Nur leider ist die Unterkunft kein luxuriöses Getaway, sondern Rosies neues Renovierungsobjekt, ein Haus mit Scheune in Cumbria, das bisher nur Mäuse als Bewohner kennt. Daisy und Rosie krempeln ihre Ärmel hoch, nähern sich wieder an und Daisy lebt endlich mal wieder primär im echten Leben. Und irgendwann fängt sie an, mit dem mürrischen Nachbarn Briefe hin und her zu schreiben. Aber da ist auch noch der französische Aushilfsarbeiter, der Daisys Hormone in Wallung bringt. Wie wird sie ihr Leben aus Ruinen wieder aufbauen? Ich kam wirklich gut und flüssig durch das Buch. Daisys Sucht wurde realistisch dargestellt und das Buch war eine gute Mischung aus süßer Rom-Com und schweren, tiefergreifenden Themen wie eben Sucht, aber auch Eheproblemen, Selbstverwirklichung und Bedrohung von Frauensicherheit durch Männer. Der Renovierungsaspekt hat mir auch sehr gut gefallen. Insgesamt von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Mate aus der Bright-Reihe von Ellie Hazelwood. Das habe ich eigentlich im Dezember als Buch gekauft, aber es war spontan als Hörbuch bei Libby verfügbar. Nämlich bei Hörbuch München RB Media erschienen mit einer Laufzeit von 14 Stunden 36 Minuten aus dem Jahr 2025. Wir lesen wieder von Viola Müller, die hat eine schön sarkastisch dunkle Stimme und ist für mich mittlerweile mit Ellie Hazelwoods Büchern fest verknüpft. Die hat 168 Ergebnisse auf Audible. In einer Welt, in der Menschen, Vampire und Werwölfe im blutigen Dauerclinch liegen, geht es in diesem Buch um unsere Protagonistin, die frisch herausgefunden hat, dass sie ein Kind von einem Werwolf und einem Menschen ist. Eine biologische Sensation. Was zur Folge hat, dass viele Leute hinter ihr her sind, um sie zu studieren oder sie als Aushängeschild für ihren Glauben zu nutzen. Unterschlupf findet sie beim Werwolf-Alpha des Nordwestrudels Cone. Der gilt als schroff und unerbittlich gewalttätig seinen Feinden gegenüber. Doch bei unserer Protagonistin schmilzt ihm das Herz, denn sie ist seine Gefährtin. Und als sie in Hitze kommt, kann nur er ihr helfen. Das versteht sich natürlich von selbst. Ellie Hazelwood überzeugt mich auch im Fantasy-Umfeld. In diesen Fällen tritt die Liebesbeziehung hinter die Handlung ein wenig zurück und es gibt glaubhafte Konflikte und gesellschaftspolitische Herausforderungen. In diesem Fall möchte die Protagonistin die drei Spezies mit der Offenlegung ihrer Abstammung einen oder zumindest den Weg für mehr Harmonie ebnen, was erstmal total nach hinten losgeht. Stattdessen wird sie zur Zielscheibe aus allen möglichen Richtungen, während ihr Mischwesen-Dasein ungeahnte medizinische Herausforderungen mit sich bringt. Der Humor war wieder super. Auf diese Werwolf-Knoten-Thematik könnte ich zwar gerne verzichten, gehört aber scheinbar irgendwie dazu. Ich habe das Hörbuch wieder inhaliert und mich gut unterhalten gefühlt. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Between Lies and Love aus der Cliffworth Academy-Reihe von Jennifer Wiley. Das habe ich eigentlich als haptisches Buch im Regal stehen von Knauer mit 362 Seiten aus dem Jahr 2023, beziehungsweise ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe, habe es jetzt aber über Libby gehört, bei Argon erschienen mit 10 Stunden 8 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2023 ebenfalls. Gelesen von Jasmin Ayulela und Hannah Scheppmann, die haben 17 beziehungsweise 169 Ergebnisse, die eine tiefer, die andere höher, die höhere war Scheppmann, die hatte ich früher auch schon mal gehört, haben mir beide gut gefallen und die Stimmen haben sich bei zwei Protagonistinnen auch gut voneinander unterschieden, das ist ja auch immer wichtig. Das ist so ein bisschen Dark, Fragezeichen, Academia an den Sturm umtosten Clip in Wales. Nur 7 Kandidaten können einen der heiß begehrten Vollstipendiatsplätze an der hochdekorierten Cliffworth Academy ergattern. An der vorausgehenden Sommerschule werden daher alle auf Herz und Nieren geprüft, und zwar nicht nur in wichtigen Fächern wie Ethik oder Literatur, sondern auch in ihrem sozialen Verhalten in einer ihrer zwei Gruppen. Schnell entwickelt sich eine fatale Dynamik zwischen den ehrgeizigen Jugendlichen. Einbrüche, Diebstahl, unfaire Mittel. Es wird zu allem gegriffen, um die andere Gruppe abzuhängen. Mittendrin Macy und Vader, schöner Name, habe ich seit My Girl nicht mehr gehört, zwischen denen es ordentlich knistert, obwohl sie nicht in derselben Gruppe sind. Beide haben ganz eigene und tiefgreifende Motivationen, an die Elite-Uni kommen zu wollen. Doch können sie sich vertrauen? Und hat eine Beziehung zueinander überhaupt Sinn, wenn sie doch eigentlich Konkurrentinnen sein sollten? Wer gerne Academia liest, ist hier genau richtig. Wir folgen den Jugendlichen mehrfach bis in den Klassenraum, beziehungsweise bis in moralische Diskussionen und Aufgabenstellungen hinein. Das ist zwar so gar nicht mal meine Welt, aber es nahm für meinen Geschmack auch nicht überhand. Macy und Vader sind sehr unterschiedlich, die eine still bzw. mit Sozialphobie, die andere sozialer, dafür aber tief verletzt durch ein traumatisches oder zumindest prägendes Ereignis in der jüngeren Vergangenheit. Ich fand sehr schön, dass die Beziehung aufgrund der äußeren Umstände eher Slowburn-mäßig voranging und die beiden sich über mehrere Wochen gut kennenlernen konnten. Das hat die Liebesgeschichte realistisch gemacht. Für den Nervenkitzel sorgten dann die immer krasser werdenden Konkurrenzkämpfe zwischen den beiden Gruppen. Mir war zwar relativ schnell klar, wer der vermummte Einbrecher war, aber es war trotzdem eine spannende Dynamik und endlich mal ein Academia-Buch, bei dem keiner irgendein verstorbenes Geschwisterteil rächen will. Es gab eine Szene, wo ich das Verhalten der Protagonistin zu jugendlich fand und sie schütteln wollte, weil sie die Situation nicht zu Ende gedacht haben. Und recht spät kam raus, dass so einige Situationen gefilmt wurden. Die beiden hatten aber an einem öffentlichen Ort Sex. Da hätte ich mich ja direkt gefragt, ob die Schule jetzt ein Sextape von mir hat. Haben sie aber auch gar nicht bedacht. Egal. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann dürft ihr stolz auf mich sein. Ich habe als nächstes Verwesung aus der David Hunter-Reihe von Simon Beckett gehört. Eigentlich habe ich das als E-Book auf dem Sub bei Rowohlt erschienen mit 448 Seiten aus dem Jahr 2012. Habe es aber auch wieder aus der Bibliothek ausgeliehen. Bei Argon ist das erschienen und gekürzt auf 7 Stunden 10 Minuten. Auch aus dem Jahr 2013. Das mit dem Stolzsein beziehe ich jetzt mal darauf, dass es ein Reihenbeendentitel ist und auch ein 12 für 2026 Titel. Ihr habt mir diese Reihe immer und immer wieder auf die 12 für was auch immer das für ein Jahr dann gerade war, gelegt, indem ich das dann gelesen habe. Und ich habe mich die ganze Zeit schon schwer damit getan und ich werde diese Reihe auch nicht mehr weiterlesen. Aber jetzt einmal zu dem Inhalt von dem 4. Band der Reihe. Übrigens gelesen von Johannes Steck, der hat über 500 Ergebnisse auf Audible und hat eine tiefe und sehr angenehme Stimme, hat es super gelesen. Es gab auch szenische Musik, viel Saxophon. Der Klappentext verriet die Handlung der ersten Hälfte, daher habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich euch den in meiner Lesevorhaben-Episode vorgelesen habe. Ich würde diesen 4. Band der Reihe so ein bisschen als eine Origin-Geschichte beschreiben, denn wir lernen den David Hunter kennen, der noch eine Familie hatte und springen dann einige Jahre in die Zukunft auf nach dem letzten Fall. Damals tötete ein Serienmörder erst 18-jährige Zwillingsschwestern wenige Tage nacheinander und dann eine weitere junge Frau. Als er gefasst werden sollte, verschwand er zunächst tagelang im Moor. David Hunter wurde damals hinzugezogen, als eine Leiche im Moor gefunden wird. Mit dabei ist auch eine junge Polizistin bzw. Psychologin, die Jerome Monk, so der Name des bereits verurteilten Mörders, betreuen und animieren soll, die Gräber der weiteren Opfer zu zeigen. Aber die Arbeitsatmosphäre am Fundort der ersten Leiche ist furchtbar. Alle Beamten holen die Ellbogen raus, machen sich gegenseitig nieder und die Situation gerät außer Kontrolle. Ergebnis des Tages? Ein Fluchtversuch des Häftlings und keine weiteren Leichenfunde. Jahre später, Hunter hat seine Familie mittlerweile bei einem tragischen Unfall verloren, erhält er einen Anruf von der damaligen Psychologin, die ihn um Hilfe bittet. Kurz nachdem Jerome Monk aus dem Gefängnis entflohen ist, wird sie brutal in ihrem Haus niedergeschlagen. Auch anderen Ermittlern von damals geht es an den Kragen. Ist Jerome Monk auf einem grausamen Rachefeldzug und können Hunter und seine Ex-Kollegin der Familie der Zwillinge Frieden schenken? Puh, es war für meinen Geschmack wieder viel zu viel Gefahr fürs eigene Leben und zu frauenerniedrigend. Man kennt von Simon Beckett ja bereits, dass Frauen für ihn maximal schmückendes Beiwerk sind, also im Idealfall hübsch. Wie die Polizisten aber mit Sophie, der Psychologin, umspringen, ist einfach nur ekelhaft. Ihre Kompetenz wird komplett angezweifelt und sie klein gehalten. Sophie wiederum verhält sich einfach nur dumm, nachdem in ihr Haus eingebrochen wurde. Statt mit ihrer Gehirnerschütterung bei ihrer Schwester unterzukommen, geht sie zurück in ihr Haus, zeigt Hunter direkt, wo sie den Zweitschlüssel versteckt hält, mal ganz davon ab, dass sie dem Mörder Briefe ins Gefängnis schrieb und darauf ihre Adresse vermerkt hat. Der Fall war schon spannend, mittlerweile erkenne ich aber das Muster in der Reihe, dass oft die eigentliche Bedrohung gar nicht von dem mutmaßlichen Täter ausgeht, sondern von Drittpersonen, denen man eigentlich trauen können sollte. Daher war es okay zu hören, es war ja auch nur ein kurzes Hörbuch. Ich werde aber diese Reihe wirklich nicht mehr weiterverfolgen. Von mir hierfür 3 Sterne. Weiter geht's mit epischer Romantasy, die, glaube ich, auch relativ gut durch Bookstagram und TikTok gerade geht. The Songbird and the Heart of Stone aus der Crowns of Nyaxia-Reihe von Carissa Broadbent habe ich zusammen mit Becker gelesen als Leserunde. Das ist bei Carlsen erschienen mit 494 Seiten aus dem Jahr 2025. Ich muss jetzt einen kleineren Spoiler sagen, denn ganz ohne kommt man hier nicht aus, wenn man allein schon den Namen der Protagonistin nennt. Deswegen, wenn ihr nicht komplett nicht gespoilert werden möchtet für die Reihe, es ist wirklich nur ein mini kleiner Spoiler, weil wir jetzt gleich wissen, um wen es sich dann drehen wird im dritten Teil, dann schaltet jetzt einmal aus oder beziehungsweise für 30 Sekunden oder eine Minute vielleicht in die Zukunft sozusagen oder vielleicht für anderthalb, nur um auf der sicheren Seite zu sein. So, in diesem Band geht es um Mische, die beste Freundin von Rain, die mit dem ausgestoßenen Sohn des Königs des Vampirclans Haus der Schatten, Azar, von den Göttern auf eine aberwitzige Mission geschickt wird. Aus einer Art Unterwelt oder Hölle mit 5 Ebenen sollen die beiden die Überreste eines unsterblichen Gottes wieder zusammensetzen und zum Leben erwecken. Azar handelt auf Geheiß von Nyaxia, der Göttin, deren Geliebter der zu Erweckende ist, Mische aber auf Geheiß von Atroxus, dem Gott des Feuers und der Sonne, der finstere Absichten mit dem Wiederauferweckten hegt. Werden sie es schaffen und werden sie dabei ihre eigene Liebesgeschichte schreiben? Es war eine seltsame Mischung aus zu viel Action und guter Charakterentwicklung, während gleichzeitig sowohl Kontext gefehlt hat, als auch sich das Mietfiebern bei uns beiden eigentlich auf ein Minimum beschränkt hat. Es war nämlich einfach zu wenig Fleisch auf den Rippen und auch so richtig mangelnde Chemie zwischen den Love Interests. Meine Gedanken schwiffen immer wieder ab und irgendwann hat sie mich einfach nicht mehr interessiert, ob die beiden ihre Quest schaffen oder nicht. Ich fürchte, die Reihe ist hier für mich beendet. Den allerersten Band fand ich echt gut, aber mit jedem Nachfolger habe ich die Reihe leider ein bisschen weniger genossen. Deswegen gibt's hier von mir 2 Sterne nur. Der nächste Titel war sehr spontan in der digitalen Bücherei verfügbar, deswegen habe ich ihn ganz schnell ausgeliehen und gehört. Bin wahrscheinlich auch ein bisschen spät zur Party, aber diese Reihe geht gerade durch die Decke, beziehungsweise wird wieder viel gezeigt, bei mir zumindest auf Bookstagram. Ich glaube, weil gerade ein neuer Band rausgekommen ist, also der neueste Teil der Reihe sozusagen ist gerade frisch erschienen. Und da hatte ich dann fast noch Glück, sage ich jetzt mal, dass ich hier noch dran gekommen bin. Das ist der erste Band der Reihe und zwar ist das Mile High aus der Windy City Reihe von Liz Tomford. Der ist erschien bei Random House Audio mit einer Laufzeit von 17 Stunden 15 Minuten aus dem Jahr 2024. Ich habe den auch schon länger auf dem Wunschzettel im Bloggerportal, aber wie gesagt, keine Ahnung, ob ich den jetzt noch bekommen würde, wenn es ein eher älterer Titel ist sozusagen, als Rezensionsexemplar. Ich hatte nämlich richtig Lust auf was so locker leicht romantisches zum Wegsnacken, darf man das bei 17 Stunden Dauer noch sagen? Es hat mich auch nicht enttäuscht, was das angeht. Gelesen von Marla Sommer und Alexander Kalf, die haben 37 und 56 Ergebnisse. Ich kannte beide nicht und die haben es gut gemacht. Die Flugbegleiterin Stevie ist die erste, die dem Starspieler des Chicagoer Hockey-Teams, dem Beiberheld sie, Paroli bietet. Was folgt, sind wochenlange Neckereien und ein Annähern der beiden außerhalb des Flugzeugs. Denn Stevie könnte ihren Job verlieren, wenn sie etwas mit einem der Spieler anfängt und Sanders Ruf entspricht vielleicht nicht seinem wirklichen Naturell, aber auch sein Job scheint daran zu hängen. Von Fettshaming über das Verlassenwerden durch einen Elternteil bis hin zu On-Off-Beziehungen werden hier so einige psychisch belastende Themen eingewoben, was dem Ganzen eine größere Tiefe über die reine Liebesgeschichte hinausgibt. Lustig war es dafür wiederum nicht, was ich ein bisschen schade fand. Auch das He Falls First and Harder rutscht, finde ich, gerne mal ins Kitschige ab. Man sollte wissen, dass die Tür hier offen bleibt und die obligatorischen 3 bis 5, 6 Szenen stattfinden. Ich fand solide bis gut und gebe 4 Sterne. Dann hatte ich Lust auf einen Krimi und habe gehört, wo die Spuren aufhören aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Das ist bei DAV erschienen mit einer Laufzeit von 14 Stunden 25 Minuten aus dem Jahr 2021 und ist auch ein Reihentitel und ein 12-2026 Titel. Gelesen wieder von Werner Meyer, zu dem sage ich jetzt nichts mehr. Nicht beim 10. Fall. In diesem 10. Fall der Reihe stellt der mittlerweile sich im Ruhestand befindende Armand Gamache Nachforschungen zum Verbleib des Künstlers Peter Morrow an. Eigentlich hatten er und seine Frau Clara sich für eine Trennung und ein Wiedersehen nach einem Jahr entschieden, doch zu dem Treffen tauchte Peter nicht auf und seine Spur verliert sich nach einem Trip durch halb Europa in der Wildnis Kanadas. Ist ihm etwas zugestoßen? Sich nicht zu melden, sieht Peter so gar nicht ähnlich. Das war mal wieder ein bisschen anderer Fall mit langsamerem Erzähltempo und wenig Spannung. Gamache macht sich als Privatermittler auch nicht schlecht und man fiebert mit, ob sie Peter finden oder nicht, auch wenn der für mich in den letzten Bänden fast alle Sympathiepunkte verspielt hat. Zum Schluss hatte man doch wieder mit Mordopfern zu tun und es wurde in Louise Penny-Manier ein abstruser, völlig um 3 Ecken gedachter Fall. Ich habe quasi instant wieder alle Details vergessen, weil es so aus der Luft gegriffen war. Außerdem fühlte sich das Ende wie der Easy Way Out an. Alles an allem ein abstruser, ich sag mal, Luftholteil der Reihe mit vielen unliebenswerten Charakteren. Von mir hierfür 2 Sterne. Dann habe ich noch den zweiten Teil der Cliffwith Academy Reihe angeschlossen quasi in diesem Monat und zwar heißt der Between Shadows and Light und wurde ebenfalls geschrieben von Jennifer Wiley. Das ist eigentlich als haptisches Buch bei mir im Regal von Knauer bzw. Bücherbüchse mit 368 Seiten aus dem Jahr 2024. Ich habe es aber wieder über die Bücherei ausgeliehen. Ist erschienen bei Argon Romance mit einer Laufzeit von 10 Stunden 13 Minuten aus dem Jahr 2024. Gelesen dieses Mal von Pia Rona Sachse und Henning Decker, die haben 245 und 69 Ergebnisse. Sie hat eine sehr helle Stimme, passte gut zur jugendlichen Protagonistin, er hat mir auch gut gefallen. Hier geht es um andere Protagonisten als in Band 1, nämlich um Charlotte und Morgan, die an der Cliffwith University studieren. Er ist sehr versnobbt und steht durch seine erfolgreichen Anwaltseltern unter enormem Leistungsdruck. Sie wird aufgrund ihres Stipendiats von den anderen nicht akzeptiert. Ausweg könnte das Eintreten in einen Geheimbund sein, von dem Morgan den Vorsitz hat. Doch dafür muss Charlotte morgen einen überaus gefährlichen Gefallen tun. Und wenn dann noch die Gefühle dazwischen funken, ist Chaos vorprogrammiert. Das war eine süße Liebesgeschichte im Uni-Setting, bei dem der Third-Act-Breakup zum Glück ausgespart wurde und auch tiefergehende Themen wie Chancengleichheit, Gesundheitsvernachlässigung und Privilegiertheit durch Geburt angesprochen wurden, hat mir auch gut gefallen. Von mir hierfür 4 Sterne. Und der letzte Titel und das letzte haptische Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Levels of Love aus der Novel Haven-Reihe von Annabel Steel. Das habe ich haptisch aus der Bücherei ausgeliehen. Ich lief da so rein. Es lag mit dem Cover nach vorne auf so einem Regal und ich dachte so, boah, da habe ich schon so lange Lust drauf. Ja, ich nehme das jetzt mal spontan mit. Es erschien bei Lux, hat 445 Seiten aus dem Jahr 2025 und es war richtig cute. Es geht um 2 Spielprogrammierer mit Traumata, die sich gemeinsam wieder ganz machen. Während die durch einen Brand körperlich versehrte Lara, sicherlich eine Verbeugung vor Tomb Raider, ein cozy Game designt, bei dem die Protagonistin einen Buchladen in einem verwaisten Leuchtturm eröffnet und sich unter den Dorfbewohnern einleben muss, verarbeitet Luca sein posttraumatisches Stresssyndrom durch ein Action- oder Ballerspiel mit Twist. Weil sich beide auf eine Förderung beworben haben und nicht nur deshalb direkte Konkurrenten sind, sind ihre aufkeimenden Gefühle per se zum Scheitern verurteilt. Oder? Es hatte Annabel Steel typisch Tiefgang durch Themen wie Sozialphobie, Überlebende von Katastrophen, Sexismus im Gaming und Rufmord. Luca war eine absolute Green Flag und ein Good Boy, was für mich aber stellenweise an Unglaubwürdigkeit gekratzt hat. Oder anders gesagt, ich hätte die Beweggründe für das Verhalten der Protagonistin an der einen oder anderen Stelle gerne besser verstanden und nachvollziehen können. Aber es war eine süße Liebesgeschichte mit ganz viel cozy Vibes. Found Family, He Falls First and Harder, Grumpy Meets Sunshine, Rivals to Lovers, One Bed, Forced Proximity, hier wurden so einige Tropes eingearbeitet und ich habe es sehr gerne gelesen. Die nächsten beiden Bände drehen sich um Laras Mitbewohnerin und Kolleginnen Natalie und Aria und die Storys sind Band 1 auch nicht zu ähnlich. Ich werde die Reihe also gerne weiterverfolgen. Von mir hierfür 4 Sterne. Kommen wir zu den Statistiken bzw. zum Fazit. Von meinen Lesevorhaben habe ich 3 Titel aus der 12 für 2026 Liste schon gelesen, und zwar Auf dich war ich nicht vorbereitet, Verwesung und Wo die Spuren aufhören. Außerdem habe ich 2 Reihen weitergelesen, nämlich die David Hunter Reihe und die Inspector Gamache Reihe, aber ich habe keinen Titel der Subsenioren gelesen. Meine Subhöhe hat sich erfreulicherweise nach unten bewegt. Bei den Büchern habe ich jetzt nur noch 137 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt 5 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 7 vom Sub erlöst. 3 habe ich gelesen und 4 habe ich als Hörbuch erlöst. Quicksilver, Mate, Between Lies and Love und Between Shadows and Lights. Eingezogen sind aber 2. Einmal Bull Moon Rising von Ruby Dixon. Das ist ein abgelehntes Rezensionsexemplar gewesen, das ich aber total interessant fand. Deswegen habe ich es dann gekauft und habe hinterher erst gesehen, dass das dieselbe Autorin wie von den Ice Planet Barbarians ist. Das kann ja was werden. Und dann spontan aus der Bibliothek mitgenommen und ja auch direkt gelesen war dann der erste Teil der Novel Haven Reihe von Annabel Steel. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 66 ungehörte Hörbücher, das sind insgesamt plus 1. Ich habe zwar 8 gehört, davon 1 vom Hörbuchsub, nämlich Wo die Spuren aufhören, 1 vom E-Book-Sub, nämlich Verwesung, und 4 vom Buchsub, nämlich Quicksilver, Mate, Between Lies and Love und Between Shadows and Lights. Außerdem 2 vom Wunschzettel allerdings, nämlich Die letzte Stunde aus der Ever-and-After-Reihe von Stella Tuck und Mile High von Liz Tomford. Eingezogen sind aber insgesamt 9. Aus der Bibo ausgeliehen habe ich 7 Stück. 2 vom Wunschzettel, nämlich Die letzte Stunde aus der Ever-and-After-Reihe von Stella Tuck und Mile High von Liz Tomford. 1 vom E-Book-Sub, nämlich Verwesung von Simon Beckett, und eben 4 vom Buch-Sub. Nochmal Quicksilver, Made Between Lies and Love und Between Shadows and Light. Und dann noch 2 neue Rezensionsexemplare, die hinzugekommen sind, und zwar Das Signal von Ursula Poznanski und Die Haushitterin von Emily Rudolph. Bei den E-Books habe ich aber 1 abgebaut. Ich habe jetzt 78 E-Books ungelesen auf meinem Stapel. Wie gesagt, es ist insgesamt 1 weniger als vorher, denn ich habe 1 gehört, nämlich Verwesung von Simon Beckett, und es ist keins hinzugekommen. Somit bin ich insgesamt bei 281 ungelesenen Titeln. Das sind minus 5 im Vergleich zum Vormonat und die sind alle sozusagen bei den Büchern weggekommen. Cool. Für mich war das ein sehr gelungener Start ins Lesejahr 2026. Ich bin gespannt, wie der Monat so für euch lief. Habt ihr ganz viele Bücher gelesen, ganz wenig, super gute, super schlechte? Lasst mir gerne mal einen Link da oder einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar auf bücherreich.net. Bis zur nächsten Episode.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free audio post-production. bei alphonic.com.